ARD-Themenwoche. Gerechtigkeit.
SWR 2. Tandem. Am Mikrofon Bernd Lechler. Hauptsache nicht ohnmächtig. Wie umgehen mit Ungerechtigkeiten im Alltag? Das fragen wir uns heute im Rahmen der ARD-Themenwoche. Gerecht ist ja jedenfalls nicht, dass, sagen wir, ein Geschwister mehr Zuwendung oder Anerkennung von den Eltern bekommt als das andere. Oder ein Kollege für die gleiche Arbeit mehr Geld. Oder dass sich jemand in einer langen Warteschlange einfach vordrängelt. Im Kleinen wie im Größeren gilt immer wieder, das Leben ist nicht gerecht. Wie gehen wir damit um? Wieso gehen wir unterschiedlich damit um? Und was können wir dagegen tun, dass sich zum Beispiel Populisten größere Ungerechtigkeiten zunutze machen? Unser Studiogast ist die Entwicklungspsychologin Dr. Hanna Beißert, die an der Uni Mannheim und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung in Frankfurt forscht und sich dabei in vielerlei Hinsicht mit Gerechtigkeit oder eben Ungerechtigkeit beschäftigt. Guten Abend nach Mannheim, Frau Beißert.
Hallo.
Welche Rolle hat das Thema Gerechtigkeit bei Ihrer Berufswahl und Ihren professionellen Interessen gespielt?
Also bei mir war es so, dass ich mich schon immer irgendwie für Gerechtigkeit interessiert habe. Nicht bewusst, aber ich habe schon im Grundschulalter hatte ich ein sehr starkes Bedürfnis, Gerechtigkeit herzustellen. Sei das jetzt, wenn uns der Lehrer irgendwie unfair behandelt hat oder wenn Freunde untereinander gestritten haben und einer den anderen unfair behandelt hat. Also ich war einfach da schon sehr gerechtigkeitsbedürftig sozusagen, habe oft auch Streitschlichter für Freunde gespielt und ähnliches. Und da hat sich sehr früh rauskristallisiert, dass ich Menschen helfen möchte, sei es jetzt ihre Ansprüche durchzusetzen oder eine gerechtere Welt herzustellen. Und beruflich hat sich das dann so ein bisschen zweigleisig orientiert, zum einen eben über sozialpädagogische Arbeit und zum anderen eben über Forschung in dem Themenbereich.
Und woher das Empfinden für Gerechtigkeit, dieses frühe bei Ihnen und anderen überhaupt kommt, da können wir gleich als erstes drüber reden. In SWR 2 Tandem mit Hanna Beißert.
It catches fire at midnight.
Kevin Ayers und der Unfair Ground. In der ARD-Themenwoche Was ist gerecht? Sprechen wir in SWR 2 Tandem heute mit der Entwicklungspsychologin Dr. Hanna Beißert über verschiedene Aspekte von Gerechtigkeit. Wir haben es gerade schon angesprochen, wie entsteht das überhaupt in uns, dieses Gefühl für Gerechtigkeit, Frau Beißert? Ich meine, Babys interessieren sich wahrscheinlich noch nicht so dafür.
Das kann man noch nicht mal ganz so sagen, dass sich Babys nicht dafür interessieren. Denn die Forschung deutet stark darauf hin, dass ein gewisser Teil unseres Gerechtigkeitsempfindens uns bereits angeboren ist. Jüngere Studien konnten selbst bei 12 bis 18 Monate alten Kleinkindern schon eine gewisse Präferenz für faire Verteilung von Gütern quasi nachweisen. Aber darüber hinaus ist es so, dass viel unseres Gerechtigkeitsgefühls und Empfindens über Erziehung passiert, sprich durch unsere Eltern, Kindertageseinrichtungen, andere bedeutende Personen. Und dabei ganz wichtig, nicht nur die direkte Erziehung, also nicht nur das, was unsere Eltern uns predigen oder was wir unseren Kindern predigen und explizit sagen, sondern ganz wichtig an der Stelle ist auch, alles, was wir tun, also sprich diese unbewusste Erziehung im Sinne von Sozialisation, also alles, was wir tun, ist Vorbild für unsere Kinder. Wenn wir selbst sehr gerecht sind, in vielen Fällen gerecht entscheiden, das den Kindern immer wieder vorleben, werden auch Kinder eine größere Chance haben, ein größeres Gerechtigkeitsgefühl zu entwickeln.
Was sind das zum Beispiel für Situationen, die die Kinder beobachten?
Ganz banale Dinge. Wie wird das Essen unter den Eltern aufgeteilt? Wer geht öfter einkaufen? Wer muss mehr putzen? Wer macht mehr Aufgaben. Wer bei älteren Kindern, die sehen tatsächlich auch, wer gibt das Geld aus, wer verwaltet das Geld. All diese Dinge spielen da Rollen mit. Oder auch die Behandlung unter Geschwistern. Kriegt mein Geschwister immer genauso viel wie ich oder kriegt es viel weniger? Wird einer in der Familie bevorzugt? All solche Dinge.
Was man als Eltern dann sieht, zum Beispiel früh, ist, wenn die Kinder was teilen sollen. Genau. Wann und wie lernen sie das, gerecht zu teilen?
Das kommt ein bisschen drauf an, was sie denn als gerecht sehen. Wo wir bei auch schon einem anderen Thema sind, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Aber auch da kann man quasi sagen, das ist so eine Entwicklung. Also teilen tun sie alle irgendwie. Die Frage ist, nach welchen Prinzipien oder welches Gerechtigkeitsprinzip legen Kinder zugrunde? Im jungen Alter, also bis etwa 4, 5 Jahre, ist es so, dass egoistische Interessen und der Glaube an Autoritäten vorherrschen. Also sprich, es ist zum einen gerecht, wenn ich viel krieg, und zum anderen Und zum anderen ist das gerecht, was die Erwachsenen entscheiden. Also das wird noch nicht so stark hinterfragt. Und erst dann, irgendwie im Alter von 5 Jahren, manchmal auch ein bisschen früher und dann so über die mittlere Kindheit, entwickelt sich eben dieses Primat der Gleichheit. Also Kinder werden zu richtigen Gleichheitsfanatikern. Gerecht geteilt ist, wenn jeder gleich viel kriegt, und zwar ganz genau, oder wenn jeder das Gleiche darf, egal was der Hintergrund, das Alter und so weiter ist. Und wer selbst Kinder hat in dem Alter, weiß auch, wie anstrengend das sein kann, wenn Kinder das versuchen durchzusetzen. Und dann über das Grundschulalter hinweg bis zum frühen Jugendalter entwickeln Kinder dann ein Verständnis dafür, dass es manchmal gar nicht unbedingt das Gerechteste ist, wenn man alle gleich behandelt, sondern dass auch solche Dinge wie Leistung oder Bedürfnisse von anderen mitbeachtet werden. Also beispielsweise, es kriegen nicht alle ein gleich großes Stück Kuchen, sondern es kriegt zum Beispiel der das größte Stück Kuchen, der den größten Hunger hat, der am bedürftigsten ist. Oder wenn man an Leistung denkt, es kriegt der das größte Stück vom Kuchen, der das meiste zum Backen beigetragen hat.
Wenn man dann als Kind Ungerechtigkeit erlebt oder sich ungerecht behandelt fühlt, kann man sagen, welche Folgen das im Allgemeinen hat? Also achtet man dann zum Beispiel später eben besonders auf Gerechtigkeit oder gibt man dieses Ungerechte, diese Härte weiter?
Das kann so oder so sein. Also Ungerechtigkeit ist nicht gesund, sagen wir mal so. Wenn man langfristig ungerecht behandelt wird, ist das nicht gut. Sei es fürs Selbstkonzept, weil man das Gefühl hat, man ist weniger wert als andere, oder sei es eben für das eigene Empfinden, das gerecht sein könnte, dass man weniger bekommt. Also das könnte sich auch daraus ergeben. Das muss aber nicht unbedingt dazu führen, dass die Personen das dann so weitergeben. Es kann auch umgekehrt dazu führen, dass man eben sehr sensibler dafür ist, was eigentlich gerecht ist, und das dann auch bei anderen stärker sieht. Also das kann in beide Richtungen sich entwickeln.
Sie haben gerade schon angedeutet, man müsste auch erstmal definieren, was gerecht eigentlich ist. Wie einig sind wir Menschen uns denn darin oder jetzt auch in unserer Gesellschaft, was gerecht ist und was ungerecht?
Ja, relativ uneinig, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, viele sprechen von Gerechtigkeit und alle haben auch irgendwie ein bisschen diese Gleichbehandlung im Hinterkopf. Dennoch werden an vielen Stellen viele Leute sagen, dass Gleichbehandlung doch nicht immer das Gerechteste ist, wegen eben solchen Dingen wie, wer hat denn dazu beigetragen oder wer ist denn bedürftiger, oder im späten Jugendalter kommt dann auch noch die Idee dazu, und im Erwachsenenalter spielt es dann auch eine größere Rolle, die Effizienz, die Nutzenmaximierung, also kriegt vielleicht der das größte Stück Kuchen, dem der Kuchen am besten schmeckt, denn der hat am meisten davon. Und tatsächlich unterscheiden sich nicht nur Personen da drin, was sie da sehen, sondern auch die gleiche Person kann, je nachdem, um was es geht, das eine oder das andere passender finden.
Oder vielleicht sieht man unterschiedliche Wege hin zur Gerechtigkeit. Ich meine, der eine ist dann vielleicht FDP-Mitglied und schreibt Selbstverantwortung groß. Der andere wählt die Linke und will die Schwächeren versorgt wissen. Wie unterscheidet sich das Gerechtigkeitsempfinden dieser beiden?
Im Grunde genommen haben beide wahrscheinlich das gleiche Gerechtigkeitsverständnis, nur wie Sie eben auch schon sagten, einen unterschiedlichen Weg dahin. Das setzt so ein bisschen an, einfach am Grundverständnis, inwiefern Menschen schuld sind, in Anführungszeichen, für ihre Situation oder nicht. Der eine glaubt vielleicht daran, naja, jeder in der Gesellschaft kriegt, was er verdient. Das heißt, jeder ist dafür selbstverantwortlich. Wir stellen nur die Voraussetzungen zur Verfügung und da muss jeder gucken, was er draus macht. Andere wiederum sagen, naja, das reicht uns nicht, manchen Leuten muss man helfen. Weil vielleicht kann gar nicht jeder das Beste draus machen. Vielleicht hat man doch an anderen Stellen dann doch wieder andere Voraussetzungen.
Ich habe von einer Untersuchung gelesen, da war das Ergebnis, dass je mehr wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft und die Welt schon gerecht ist, desto mehr neigen wir zur Ungerechtigkeit. Würden Sie das auch so sehen?
Genau, das kommt genau daher, wenn man daran glaubt, dass die Welt gerecht ist, dass jeder das kriegt, was er verdient, sei das jetzt durch irgendwie göttliche Fügung, Schicksal oder was auch immer, dann sehen wir gar keine Ungerechtigkeit, denn dass es dem einen gut, dem anderen schlecht geht, ist dann quasi einfach so, denn die Welt ist ja gerecht. Das hat auch zur Folge, dass wir gegen Ungerechtigkeiten gar nicht vorgehen müssen, denn es ist ja gerecht.
Und das Leistungsprinzip, also wer mehr ackert, der darf und soll auch mehr kriegen, ist das nur für unsere westliche Leistungsgesellschaft typisch oder empfindet man das überall auf der Welt gerecht?
Also es ist so, dass in allen Gesellschaften oder Gemeinschaftsformen dieses Leistungsprinzip bei der Gerechtigkeit gesehen wird. Gesellschaften unterscheiden sich nur in der Wichtigkeit, die sie diesem Prinzip zuordnen. In manchen Gesellschaften, wie unseren westlichen Gesellschaften, die sehr stark auf Individualität ausgelegt sind und eben Leistung und Anerkennung, da spielt es eine ganz große Rolle. In anderen Gesellschaften wird das vielleicht auch gesehen, aber andere Prinzipien oder andere moralische Grundsätze sind wichtiger.
Weil die Gemeinschaft einen höheren Stellenwert hat.
Genau, beispielsweise in östlichen Kulturen, in denen die Familie einen viel größeren Stellenwert hat, könnte es sein, dass in einer Streitsituation in der Familie, Vater und Sohn streiten sich, der Vater macht irgendwas, was ungerecht ist gegenüber des Sohnes. Der Sohn sieht diese Gerechtigkeit, denn er hat sich doch angestrengt, er hat Leistung gebracht. Er wird aber möglicherweise die Gerechtigkeit nicht einfordern, weil ihm das Prinzip der Harmonie und der Familienzusammenhalt einfach viel wichtiger ist als moralisches Prinzip, denn dieses Leistungsprinzip in der Gerechtigkeit.
Und wie hat sich unsere Vorstellung von Gerechtigkeit vielleicht im Lauf der Geschichte gewandelt? Also ich meine, allein schon die Vorstellung, was gerechte Strafen sind, ist ja heute ganz anders als noch vor 100 Jahren.
Generell ist unser Bedürfnis nach diesem Ausgleich, nach Vergeltung immer noch sehr stark da. Also es ist so, dass wir Ungerechtigkeiten deutlich besser ertragen können, wenn der uns die Ungerechtigkeit zugefügt hat, bestraft wird und am besten auch sehr hart. Was aber auch hinzugekommen ist im Laufe der Entwicklung, ist, dass wir andere Dinge wiederum als ungerecht ansehen. Früher war es so, wir haben gesagt, jemand, der Ungerechtes getan hat, der wird zu Tode verurteilt. Das ist seine gerechte Strafe. Heute aber würden wir sagen, es kann niemals gerecht sein, jemanden das Leben zu nehmen. Wer sind wir, um zu entscheiden, dass er nicht leben darf? Das hat sich auf jeden Fall über die Zeit geändert. Wobei natürlich auch nicht in allen Gesellschaften. Es gibt ja auch heute noch viele Gesellschaften, die Todesstrafe haben und das als gerechte Strafe ansehen.
Trinta e poucos anos ou mais. Um tremor discreto na voz, unhas de esmalte lilás, nos dedos das mãos e dos pés.
Wir sind der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit und in SWR 2 Tandem sprechen wir heute über Ungerechtigkeiten im Alltag auch und darüber, wie man mit denen am besten umgeht. Unser Studiogast ist die Entwicklungspsychologin Hanna Beißert, mit der wir gerade versucht haben zu definieren, was Gerechtigkeit überhaupt ist, wie wir das Gefühl dafür entwickeln. Klar bleibt, das Leben ist manchmal ungerecht und damit gehen wir unterschiedlich um. Fangen wir doch mal mit einer ganz kleinen Situation an. Wir stehen in der Schlange und es drängelt sich jemand vor. Die einen würden sich wehren und den Drängler ansprechen, manche ruhiger, manche empörter. Die anderen ärgern sich still. Was sagt das über die einen und die anderen und ihr Verhältnis zur Gerechtigkeit aus?
Also es sagt viel über Personen aus, aber nicht nur über ihr Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Denn natürlich sind manche Personen einfach temperamentvoller, ärgern sich stärker, gehen deshalb stärker aus sich raus, andere sind zu schüchtern. Dennoch spielt das Empfinden von Gerechtigkeit dabei natürlich eine ganz große Rolle. Und Menschen, denen Gerechtigkeit sehr viel wichtiger ist, bei denen ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingreifen, einfach höher.
Welche Reaktion wäre denn die hilfreichste?
Also generell ist es so, dass man sich immer erstmal fragen sollte, wie ist denn die Situation wirklich? Sich versuchen, in diese Perspektive des anderen hineinzusetzen und nicht erstmal böse Absicht zu unterstellen. Denn möglicherweise drängelt er sich gar nicht vor, sondern hat einfach die Schlange nicht gesehen. Oder er hat einen guten Grund, weil seine Frau draußen auf dem Beifahrersitz sitzt, hochschwanger in den Wehen und sie nur noch ganz schnell Batterien für den MP3-Player kaufen wollen, den sie während der Geburt benutzen möchte.
Ja, da würde ich natürlich auch sagen, gehen Sie ruhig vor.
Genau, also oft ist es so, dass man versuchen sollte, sich in den Täter, egal um was es geht, hineinzuversetzen, um zu verstehen, warum tut er, was er tut. Manchmal ist es gar nicht die böse Absicht oder der Wille, etwas Ungerechtes zu tun, sondern ein Versehen oder er hat gute Gründe. Und das hilft einfach auch, Dinge besser zu verstehen oder besser auszuhalten. Wenn wir verstehen können, warum jemand etwas Ungerechtes tut, ist es uns oft viel besser zu ertragen, dass das passiert.
Das Leben hält natürlich noch größere Prüfungen bereit, auch welche, wo der Täter nicht auszumachen ist. Also manche erfreuen sich einer robusten Gesundheit, andere sind eher kränklich. Der eine hat Glück, der andere hat Pech. Es gibt Schicksalsschläge von der Unwetterkatastrophe, vom Brand in Kalifornien und das Haus ist weg, bis zum Todesfall in der Familie, die den einen treffen und die andere verschonen. Kann man solche Unwägbarkeiten überhaupt unter dem Aspekt der Gerechtigkeit betrachten oder müsste man da eine andere Perspektive wählen?
Also es ist so, eigentlich in den meisten Gerechtigkeitstheorien oder Philosophien ist es so, dass Gerechtigkeit nur von Personen oder Institutionen ausgehen kann. Nun ist es aber so, was bringt uns das, wenn sich die Wissenschaftler alle einig sind, wir persönlich es aber als ungerecht empfinden. Beispielsweise meine Mutter hatte eine Knieoperation, weil sie kaum noch laufen konnte, hat in der Reha sich vorbildlich verhalten, all ihre Übungen gemacht, ganz brav schwimmen gegangen, spazieren gegangen und das Ganze hat nichts gebracht, sie kann immer noch nicht laufen. Und das empfinde ich einfach als ganz ungerecht. Andere Leute tun gar nichts und die Operation schlägt wunderbar an.
Was hilft, damit zu leben, dass man etwas ertragen muss, was anderen erspart geblieben ist?
Also es ist ja generell so, dass wir uns immer mit anderen vergleichen, in der Regel mit Personen, die uns ähnlich sind. Wenn nun ein Schicksalsschlag uns getroffen hat, beispielsweise wir haben eine Krebserkrankung oder der Ehemann hat mich verlassen, ist es immer gut, sich eine neue Bezugsgruppe zu suchen. Also beispielsweise, wenn mich jetzt mein Ehemann verlassen hat, dann vergleiche ich mich nicht mehr mit glücklichen Familien, sondern suche mir eine neue Bezugsgruppe, nämlich alleinerziehende Mütter. das hilft mir, mich nicht mit diesem Ideellen darzustellen, was vielleicht sein könnte, sondern mit den Menschen, die mir ähnlich sind. Was dabei auch sehr hilfreich ist, generell, um unseren Selbstwert zu halten, sind solche sogenannten Abwärtsvergleiche. Sprich, wir suchen uns Gruppen, denen es noch schlechter geht als wir. Also dazu gibt es ganz viele Studien mit schweren Krankheiten, wo beispielsweise Krebspatienten sich nicht mit den Leuten vergleichen, die ungefähr gleich stark betroffen sind, sondern mit denen, denen es noch viel, viel schlechter geht. Und dann geht es ihnen relativ gesehen wieder gut. Oder was auch helfen kann, ist die Situation so umzudeuten, dass hier noch viel schlimmer sein könnte. Was ein Glück, dass ich den Krebs hatte und nicht meine Tochter, das wäre ja undenkbar. Oder zum Glück hat mein Mann mich jetzt verlassen und nicht dann, wenn wir Kinder bekommen hätten und die ganze Situation noch viel schlimmer wäre.
Aber es ist ja schon interessant, dieses Vergleichen, das wir immer machen, was natürlich auch der Hintergrund von viel Ungerechtigkeitsempfinden ist. Es gibt ja, glaube ich, auch diesen Befund, dass die meisten Menschen lieber wenig Geld verdienen würden, unter lauter genauso wenig Verdienenden, als viel Geld zu haben, wenn sie dann von noch wohlhabenderen umgeben wären. Warum tun wir das?
Wir vergleichen uns deshalb, weil wir den Vergleich mit anderen Menschen brauchen, um uns selbst zu verstehen. Also unser Selbstverständnis, unser Selbstbild, unser Selbstkonzept entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern durch den Vergleich mit anderen. Erst dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen, können wir unsere Fähigkeiten oder Einstellungen einordnen. Also beispielsweise kann ich nur beurteilen, ob ich groß oder klein bin, wenn ich weiß, wie groß oder klein die anderen sind. Oder wenn wir im Büro eine Spendenaktion haben und ich gebe 50 Euro, weiß ich jetzt noch nicht, bin ich wirklich großzügig. Erst wenn ich erfahre, dass alle anderen nur 10 Euro gegeben haben, fühle ich mich großzügig. Wenn ich aber erfahre, dass alle anderen 100 Euro gegeben haben, fühle ich mich wahrscheinlich eher geizig. Also sprich, man braucht die anderen, um einordnen zu können, wo man steht, wer man ist.
Sie haben schon gesagt, die Ungerechtigkeit, die braucht einen Täter, wenn es wirklich eine sein soll, weil gegen eine Krankheit oder sowas kann man sich nicht wirklich wehren, auch gegen Unrecht von Nachbarn oder Kollegen, mitunter schon. Man kann dann zur Polizei gehen oder zum Chef. Da werden also Dritte mit einbezogen. Wie wichtig ist das, dass die Ungerechtigkeit gesehen wird?
Sehr wichtig. Aus diesem Grund sind auch Entschuldigungen so heilsam. Wenn der Täter sich entschuldigt, Reue zeigt, dann erkennt er an, dass er mir meine Ansprüche genommen hat, dass er mir ungerecht gegenüber war. Und das wiederum gibt uns einfach ein besseres Gefühl. Es macht das Ganze, unser Leid wird anerkannt, unser Leiden, unsere Ungerechtigkeit wird anerkannt und das führt dazu, dass wir sie besser verarbeiten und ertragen können.
Wobei man natürlich in manchen Fällen auch damit nicht rechnen kann, dass der Übeltäter sein Unrecht einsieht, sondern man muss aushalten, dass der oder die andere sich auch im Recht fühlt.
Ja, richtig.
Welche Rolle spielt das?
Da kann es sehr, sehr hilfreich sein, auch wieder sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen, versuchen zu verstehen, warum hat die Person das getan. Also in diesem Zusammenhang sind auch Streitschlichtungen, also Mediation ein ganz großes Thema oder so sinnvoll und hilfreich, weil sie einfach beiden Parteien helfen zu verstehen, was der andere denkt, warum er so denkt, was er getan hat, warum er das getan hat, was er getan hat. Und das kann dadurch, dass man das auch gemeinsam erarbeitet und gemeinsam die Seite des anderen erarbeitet, kann das einfach helfen, das besser zu verstehen. Natürlich auch nicht in allen Fällen. Wenn mir jemand was ganz Schlimmes angetan hat, egal warum, werde ich ihm nicht verzeihen können. Aber vielleicht kann ich ein bisschen damit besser leben, wenn ich nachvollziehen kann, warum er das getan hat.
Wie ist das im ganz großen Maßstab, wenn zum Beispiel ein Staat wie China ein Massaker nicht anerkennt? Also wenn da Unrecht nicht zugegeben wird?
Also da kommt nochmal eine andere Dimension mit rein. Und zwar empfinden wir Ungerechtigkeiten als leichter ertragbar, wenn sie uns nicht nur alleine treffen, sondern eine große Anzahl von Menschen, die uns ähnlich sind. Denn dann liegt es nicht an mir, dass das passiert ist, sondern es betrifft uns alle. Und dieses so ein bisschen dieses geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn nun aber gar keine Gedenkenskultur oder Ähnliches gelebt wird, ist das so ein bisschen, als würde das Ganze verdrängt. Das macht das Opfer noch viel, viel schlimmer, weil sie auch ein bisschen in die Rolle gedrückt werden. Na, du warst doch selber schuld oder eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Und das wiederum macht Ungerechtigkeiten noch sehr viel schwerer auszuhalten.
SWR 2 Tandem in der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit. Mit der Entwicklungspsychologin Hanna Beißert sprechen wir über Ungerechtigkeit und wie wir damit umgehen. Und das hat gerade zur Zeit auch eine klare politische Komponente. Ob das die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist, der Brexit in England oder der Erfolg von Pegida und der AfD, vor allem in Ostdeutschland. Viel ist die Rede von den Abgehängten, den Frustrierten, von hunderttausenden Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Frau Beißert, wie machen Populisten sich unser verletztes Gerechtigkeitsempfinden zunutze?
Eine Sache, warum Gerechtigkeit so ein gutes Schlagwort für Politiker oder Populisten ist, ist, dass wir eben, wie gesagt, alle dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Und deshalb schreien Politiker oder Populisten ganz oft ganz laut nach Gerechtigkeit oder beschweren sich über Ungerechtigkeiten, weil da die Bevölkerung einfach drauf anspricht. Aber gerade die Entwicklungen, die sie eben nannten, da muss man ein bisschen ausholen, um das zu verstehen. Und zwar, Sie haben ja vorhin schon die sozialen Vergleiche erwähnt und dass wir uns mit anderen vergleichen. Und damit einher geht auch ein Phänomen, das nennt sich soziale Kategorisierung. Also sprich, wir teilen uns selbst Kategorien ein. Also ich bin eine Frau, kein Mann, ich bin Akademikerin, ich bin wohne auf dem Dorf. So wie wir die Tier- und Pflanzenwelt in Taxonomien einteilen, teilen wir auch Menschen in Kategorien ein. Mhm. Und dabei geht immer mit jeder Einteilung einher, bin ich Teil dieser Gruppe oder bin ich nicht Teil dieser Gruppe? Das nennt sich In-Group, Out-Group, also Eigengruppe und Fremdgruppe. Und es ist generell einfach so, dass wir die Gruppen, zu denen wir gehören, die werten wir auf. Das steigert unseren Selbstwert, dann fühlen wir uns gut, wenn wir positiv bewerteten Gruppen angehören. Und damit geht einher, dass wir die fremden Gruppen abwerten. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der ist im ersten Moment auch noch gar nicht so schlimm. Aber das wiederum machen sich Populisten zunutze. Vorhin nannten sie die Abgehängten der Gesellschaft. Wie gesagt, es ist so, dass wir uns nach unten abgrenzen, abwärts vergleichen wollen, um besser dazustehen. Wenn man nun aber selbst schon am Rande der Gesellschaft steht, ist es oft gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der unter sich ist. Sprich, man braucht dieses imaginäre Feindbild, um sich abgrenzen zu können. Aber auch nicht nur die ganz unten, auch die breite Masse, die beispielsweise von der Finanzkrise sich irgendwie bedroht sehen, die haben kein gutes Feindbild, weil diese anonymen Banker, gegen die kann man sich nicht auflehnen irgendwie. Und das wiederum machen sich eben Populisten zunutze und haben diese greifbare Gruppe der Einwanderer, der Flüchtlinge, zum Staatsfeind Nummer eins deklariert. Dass es uns schlecht geht, daran sind die anderen schuld.
Nun stellen Sie das so dar, als wäre das fast ein Reflex, dass man dann eben auf den nächstbesten Sündenbock ausweicht. Wieso funktioniert das so gut? Oder es funktioniert ja nicht in jedem Fall.
Tatsächlich funktioniert es sehr gut und sehr häufig. Und vor allem, wenn eben noch Medien und Ähnliches da ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Und Sündenbock ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn es ist tatsächlich so, gerade in Zeiten, in denen es um bestimmte Konkurrenz um bestimmte Ressourcen geht, also Ressourcen im weitesten Sinne, zum Beispiel Arbeitsplätze, Geld, aber auch ideell Macht, Status, Anerkennung. Wenn wir in Konkurrenz darum stehen, werden solche Feindseligkeiten noch viel stärker.
Kann man dann beobachten, dass jemand wie Donald Trump ganz geschickt und mit ganz bestimmten Techniken dieses Gefühl der Ungerechtigkeit auch noch schürt?
Ja, einfach weil er ganz stark dieses Wir, die Amerikaner, hervorträgt. Einfach sagt, uns soll es gut gehen, es ist ungerecht, dass andere da uns irgendwie reinpfuschen wollen. Dieses America First, dass er einfach das Wir, seine In-Group quasi betont und in den Vordergrund stellen will, dass sie was Besseres sind und deshalb auch was Gutes verdient haben.
Es ist ja wohl auch so, dass man eigene Scham- oder Schuldgefühle besser erträgt, wenn man sie ein Stück weit auf einen Sündenbock abwälzen kann. Können Sie das erklären?
Ja, richtig. Beziehungsweise, wenn wir den Sündenbock haben, dann brauchen wir keinen Scham zu empfinden, denn dann ist der andere schuld. Und Schuld oder daraus resultierender Hass ist deutlich besser zu ertragen als Scham. Deshalb sind viele von solchen Gruppierungen auch so schwer für Argumente zugänglich, denn im Endeffekt wollen sie gar nicht, dass man ihnen den Feind nimmt. Denn wenn eine Identität oder eine Gruppierung, sein Selbstbild, darauf beruht, dass man diesen Feind hat, würde das Selbstbild komplett zusammenbrechen, wenn man den Feind nimmt. Dann steht man wieder alleine da mit seinen Ängsten und Sorgen und muss die Schuld bei sich suchen. Scham und Schuld ist deutlich schwerer auszuhalten als eben Wut oder Hass auf andere.
Warum schlägt denn da unser Moralgefühl nicht an? Denn wir sind ja da selber ungerecht dann.
Das ist richtig. Das Problem ist, dass all das, was ich vorhin beschrieben habe, natürlich nicht bewusst stattfindet. Wir gehen nicht hin und denken, es ist so und so, deshalb tue ich das und das. Sondern unsere Wahrnehmung trügt uns da einfach. Wir fühlen uns als die, die ungerecht behandelt sind. Also ich sage jetzt wir, übertragen sind für die Masse. Und deshalb fühlen wir uns natürlich im Recht. Die anderen sind die Ungerechten, nicht wir.
Nun ist es natürlich wirklich ungerecht, wenn Bildungschancen ungleich verteilt sind oder fahrlässige Banken mit Steuergeldern gerettet werden. Aber nicht alle wenden sich deswegen Despoten und Rassisten zu. Was macht uns anfällig?
Verschiedene Dinge. Auf der einen Seite eben Merkmale, die in uns selber liegen. Auf der anderen Seite Merkmale unseres sozialen Umfeldes. Wenn wir mehr Wissen über Hintergründe haben oder auch schon mehr Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen hatten, beispielsweise, wenn man jetzt mal die Flüchtlinge als Beispiel nimmt, wenn wir darüber wissen, warum diese Menschen herkommen, wie es in ihren Ländern aussieht, haben wir ein viel größeres Verständnis dafür, warum die Menschen herkommen und dass die uns nichts Böses wollen, sondern dass sie ja selbst fliehen vor Ungerechtigkeiten. Umgekehrt sind Menschen anfällig, denen es eben nicht gut geht. Also Leute, die wirtschaftlich in keiner besonders guten Lage sind, sind sehr viel anfälliger, weil die ja genau das Problem haben, dass sie diese Schuld suchen, gerne ablegen würden oder es ihnen besser geht. Jemand, dem es schon gut geht, der braucht keinen Sündenbock, dem man die Schuld in die Schuhe schiebt, denn dem geht es ja schon gut.
Wenn man diese Mechanismen als Entwicklungspsychologin so gut durchschauen kann, haben Sie auch Ideen, was man dagegen tun kann, dass Ungerechtigkeitsgefühle instrumentalisiert werden?
Tja, das ist tatsächlich leider nicht ganz so einfach. Also es gibt so ein paar Umwege, wie man generell diese Feindseligkeiten zwischen Gruppierungen abbauen kann. Da ist der einfachste, der banalste Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppierungen, um zu sehen, das ist nicht diese böse, anonyme Masse, sondern das sind eigentlich ganz nette Menschen. Und zum anderen, was auch ganz, ganz wichtig ist, was leider auch oft nicht passiert, ist, dass man diese enttäuschten oder in Anführungszeichen abgehängten Menschen auch hört mit ihren Ängsten und Sorgen. Denn das Problem ist ja, dass häufig das dann abgeschmettert wird, ihr seid alle neue Nazis. Das heißt, das Wichtige ist, dass man auch da sieht, woher kommt es eigentlich, was sind die Ursachen und im Prinzip da ansetzt, die sozialen Ungerechtigkeiten, die tatsächlich bestehen, anzugehen.
Das heißt, der Weg über Bildung und Information wäre dann erstmal zum Scheitern verurteilt, wenn man diese Komponente nicht berücksichtigt.
Ja, dann eins der großen Probleme von Bildung und Aufklärung, die sehr, sehr wichtig sind, aber an früher Stelle, bevor diese Meinungen entstehen. Denn das Problem ist, wenn die Meinungen, Vorurteile erstmal da sind, besonders wenn sie stark emotional belastet sind, sind sie nicht mehr zugänglich gegenüber rationalen Argumenten. Also affektiv, emotional besetzte Einstellungen kann man mit rationalen Argumenten nicht ändern, weil einfach die Emotion zu stark ist.
SWR 2 Tandem mit der Entwicklungspsychologin und Moralforscherin Hanna Beißert. Das Thema Gerechtigkeit zieht sich gewissermaßen durch Ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie haben sich auch in Ihrer Dissertation schon mit der Moralentwicklung von Kindern beschäftigt. Aktuell ist es vor allem das Thema soziale Ausgrenzung. Was interessiert Sie da?
Da interessiert mich auch, inwiefern Kinder, vor allem Kinder, aber auch Erwachsene eben Ausgrenzungssituationen beurteilen, vor allem in Abhängigkeit eben von solchen Gruppenzugehörigkeiten. Also beispielsweise bewerten Jungs es anders, wenn sie davon hören, dass ein Mädchen ausgeschlossen wird, als wenn sie davon hören, dass ein Junge ausgeschlossen wird. Oder mit Erwachsenen haben wir gerade eine Studie gehabt, wo es darum ging, ob Männer, also erwachsene Männer, es anders beurteilen, wenn eine Gruppe von Männern eine Kollegin ausschließt, als wenn sie einen Kollegen ausschließen.
Das heißt, wir schlagen uns immer auf die Seite von unseresgleichen.
Ist unterschiedlich. Kann man nicht so einfach beantworten. Hängt von verschiedenen Dingen ab und auch vom Alter. Also auch da gibt es Entwicklungsprozesse. Mhm. Und tatsächlich ist die Studie mit Erwachsenen jetzt noch nicht ausgewertet. Deshalb kann ich Ihnen da noch nicht so viel zu sagen. Da das Thema Geschlecht tatsächlich in der Ausgrenzungsforschung bisher noch keine so ganz große Rolle gespielt hat. Aber generell ist es so, dass Gruppenzugehörigkeiten unsere Urteile stark beeinflussen. Also mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Wie untersucht man denn sowas?
Also wir arbeiten mit Vignetten, sprich wir geben den Personen eine kleine Geschichte vor. Also beispielsweise hier sind drei Jungen, die verabreden sich zum Spielen. Dann kommt ein Vierter dazu und die drei ersten Jungen sagen, nein, du darfst nicht mitspielen. Und dann fragt man die Kinder eben, ja, fandest du es in Ordnung, dass die ihn nicht mitspielen lassen haben und warum? Oder war das gerecht, dass sie ihn nicht mitspielen lassen haben und warum? Und dann schaut man sich eben diese Antworten an und auch die Begründungsmuster und kann dadurch ganz gut nachvollziehen, wie Kinder eben solche Entscheidungen bewerten, ob sie einen Unterschied machen beispielsweise zwischen Jungen oder Mädchen und wie sie das begründen.
Dieses Gerechtigkeitsempfinden ist ja ein Gefühl, also oder ein Bauchgefühl, könnte man sagen. Man hört da drauf und entscheidet entsprechend moralisch. Aber wenn unsere Urteile fast immer von so Gruppenzugehörigkeiten oder einfach auch von Vorurteilen und Stereotypen verzerrt sind, dann müssen wir ja ganz schön aufpassen bei dem, was wir für gerecht halten und was nicht.
Ja, auf jeden Fall. Da nennen Sie ein ganz, ganz großes Problem unserer Wahrnehmung. Denn es ist tatsächlich so, dass fast alles, was wir entscheiden, durch unsere Brille, die wir aufhaben, verzerrt ist. Wenn wir Vorurteile gegenüber einer bestimmten Gruppe haben, es ist sehr gut möglich, dass wir einen möglicherweise zweideutigen Hinweis, sei es jetzt vor Gericht, zum Beispiel ein zweideutiges Indiz, was nicht ganz eindeutig ist, aber doch sehr eindeutig interpretieren und das gar nicht merken. Wir haben das Gefühl, wir sind vollkommen objektiv, sind aber durch unsere Vorurteile in die eine oder in die andere Richtung verzerrt. Nicht ohne Grund ist die Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, das Symbol des Rechtswesens, mit einer Augenbinde versehen. Eben, um gerechte Urteile zu fällen, ohne das Wissen, um wen es geht.
Haben Sie ein Beispiel für so eine typische Verzerrung der Perspektive?
Ja, also ganz häufig, was passiert vor Gericht, jemand ist angeklagt. Oder wir brauchen noch nicht mal vor Gericht gehen. Gehen wir mal in die Schule, nehmen wir mal ganz explizit, Max und Murat haben sich gestritten und der Lehrer kommt dazu. Die Situation ist nicht ganz eindeutig. Manche Zeugen sagen das eine, manche Zeugen sagen das andere. Es steht Aussage gegen Aussage. Und dann ist, wenn der Lehrer Vorurteile gegenüber Migranten haben sollte, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er eben eher Max glaubt als Murat, weil er die Aussagen von Max für viel glaubwürdiger hält als die von Murat. Einfach, weil durch seine Vorurteile die Wahrnehmung ein bisschen verschoben ist.
Wir haben diese Sendung mit Hauptsache nicht ohnmächtig überschrieben. Sie haben, bevor Sie in die Forschung gegangen sind, auch sozialpsychologische Arbeit gemacht, in der Jugendhilfe, in Frauenhäusern. Welche Rolle spielte da das Gefühl der Ohnmacht, so als Gipfel der Ungerechtigkeit, und wie wirkt sich das aus?
Wenn man mit Menschen arbeitet, die es nicht so leicht hatten im Leben, die vielleicht auch nicht so viel Bildung genossen haben wie andere oder einfach nicht die Chance hatten, so eine gute Ausbildung zu kommen, die sind in vielen Stellen im deutschen System, gerade was Verwaltung oder Formulare betrifft, einfach wirklich ganz stark schlechter gestellt als andere. Also wenn es darum geht, Anträge auszufüllen oder ähnliches. Also dieses Ohnmachtsgefühl, dass Menschen, Frauen im Frauenhaus, die möglicherweise gar nicht gut Deutsch kommen zu irgendeinem Amt, brauchen zum Beispiel einen Wohnberechtigungsschein, verstehen die Formulare nicht, es gibt niemand, der ihnen hilft. Und die Menschen wissen aber noch nicht mal, was ihnen zusteht sozusagen, einfach weil sie keiner darüber aufgeklärt hat. Und da fand ich es wiederum schön, von uns, den Sozialpädagogen, quasi helfen zu können, diese Ohnmacht der Personen zu überwinden. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
Nun kann einen dieses Gefühl der Ohnmacht auch außerhalb von Behörden und Formularen packen. Natürlich einfach, wenn man sich einer Ungerechtigkeit gegenüber wähnt, die man für nicht überwindbar hält. Was kann man tun, wenn einen das Gefühl der Ohnmacht packt?
Nicht den ganzen Berg auf einmal anschauen. Versuchen, nicht das große Ganze zu sehen, sondern zu gucken, das Ganze in Teile zu zerlegen, zu schauen, wie setzt sich das zusammen und wo kann ich anfangen. Und dann von einem zum nächsten Schritt, sich Hilfe zu holen. Es gibt in fast jeder Lebenslage irgendjemanden, der schon mal ein ähnliches Problem hatte oder sogar jemand, der sich professionell mit solchen Problemen befasst und einem dann hilft, eben Schritt für Schritt vorzugehen.
Ein Beispiel?
Naja, beispielsweise, wenn sich jetzt mein Mann von mir getrennt hat und die ganze Welt liegt in Scherben und ich sehe nur Riesen, oh Gott, wir müssen die Güterteilung machen, das Haus verteilen, wir müssen das Sorgerecht handeln, oh Gott, ich werde für immer alleine sein. Dass man nicht den großen Berg an Problemen sieht, sondern guckt, was ist denn jetzt überhaupt das Erste, was ich machen muss? Ich muss mal meine Koffer packen. Okay, ich packe jetzt meine Koffer, dann ziehe ich aus. Was ist das Nächste, was ich tun kann? Okay, ich muss mal schauen, kann mein Kind weiter zur Schule gehen, wo es jetzt zur Schule geht, oder müssen wir einen Schulortwechsel beantragen? Okay, was kann das Nächste sein? Wir müssen die Scheidung einreichen. Okay, wie reicht man die Scheidung ein? Ich brauche einen Anwalt. Und für alle diese Stellen gibt es auch wieder Beratungen. Also es gibt jemanden, der einen im Scheidungsrecht berät. Es gibt einen, der einen auf der Schulbehörde berät, ob ich das Kind lassen kann oder nicht. Im Zweifelsfall gibt es meine Nachbarin, die mir Koffer packen hilft.
Ich fand ganz schön, dass Sie jetzt den Begriff Gerechtigkeit ganz vergessen haben. vielleicht ist es ja dann wirklich auch in der Situation gut, nicht über gerecht oder ungerecht nachzudenken.
Ja, wahrscheinlich im ersten Moment schon. Also vor allem, wenn man eh nichts daran ändern kann. Also ganz grundsätzlich sollte man immer überlegen, regt man sich jetzt drüber auf oder nicht. Natürlich ist das leicht gesagt, wenn man gerade von seinem Mann verlassen wurde, wird man sich wahrscheinlich schon drüber aufregen. Aber man sollte immer denken, ist es das wert? Also sich über Ungerechtigkeiten aufzuregen, die man sowieso nicht mehr ändern kann, ist im Endeffekt verschenkte Liebesmüh. Ganz banal, keine Ahnung, wenn ich immer ein ganz ordentlicher Fahrer bin, ich fahre nie zu schnell, halte mich immer an den Abstand, begehe nie irgendwelche Verkehrssünden, dann bin ich einmal in Gedanken und genau in dem Moment werde ich geblitzt. Dann bringt es jetzt überhaupt nichts, mich darüber aufzuregen, wie ungerecht es ist, wo doch die anderen alle immer zu schnell fahren, sondern vergessen und lieber die Energie auf andere Dinge verwenden, wo man eben was gegen die Ungerechtigkeit machen kann. An den Stellen wiederum, wo Ungerechtigkeiten potenziell veränderbar sind und sie einem wichtig sind, sollte man, wann immer es geht, versuchen aufzustehen und dagegen anzugehen mit allen Mitteln.
Wie hat sich denn Ihr Gerechtigkeitsbegriff durch Ihre Arbeit auch verändert? Ich meine, wird man großzügiger sozusagen, wenn man in allen möglichen Situationen die unterschiedlichen Seiten hört oder in der Forschung die jeweils auch legitimen oder nachvollziehbaren Motive durchleuchtet?
Das ist eine gute Frage, ob sich mein Gerechtigkeitsverständnis verändert hat oder ob es genau mein Gerechtigkeitsverständnis ist, was mich dorthin gebracht hat. Ich würde fast eher sagen Letzteres. Ich glaube einfach deshalb, weil ich schon immer versucht habe, immer möglichst alle Perspektiven zu sehen, möglichst alle Seiten mit einzubeziehen, bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin. Aber generell ist es so, dass man natürlich auch gerade durch meine Forschung, ich ganz stark darauf fixiert bin, diese Perspektivenübernahme, wann immer zu leben, wenn möglich. Denn auch in meiner Doktorarbeit habe ich mich genau auch mit diesem Thema und im Zusammenhang mit Moral ein bisschen beschäftigt. Aber es ist auch ganz witzig, denn auch das kommt gar nicht immer ganz gut an, weil oft wollen sich Menschen auch einfach mal auskotzen und sich über irgendjemanden aufregen. Und wenn ich dann immer komme mit, naja, aber guck doch mal, vielleicht hat er das aus diesem und jenem Grund gemacht, dann ist es zwar vielleicht gerecht, aber gar nicht immer das, was die Menschen hören wollen.
In welchen Bereichen fänden Sie mehr Gerechtigkeit besonders wichtig?
Ich glaube auf ganz unterster Ebene bei Kindern, also auch bei ganz kleinen Banalitäten. Also ich meine, gesellschaftliche Gerechtigkeit ist ganz klar wichtig, aber ich glaube da, wo ich gerne Werbung für machen würde, ist, dass man sich immer mal wieder hinterfragt, war das wirklich gerecht, wie ich jetzt gerade mit meinem Kind umgegangen bin? War das jetzt wirklich fair, dass ich ihn angemotzt habe, weil er das gemacht hat? Oder war das vielleicht einfach, weil ich gerade irgendwie ein bisschen hibbelig war? Weil wie ich ganz am Anfang schon sagte, alles, was wir tun, ist Vorbild für die Gerechtigkeitsentwicklung unserer Kinder. Und je gerechter wir selbst sind im Umgang mit unseren Kindern, je fairer wir dabei sind, desto fairer und gerechter werden auch die Kinder in ihrer Entwicklung sein.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Hanna Beißert. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Morgen Abend wollen wir in Tandemhörer live mit Ihnen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten sprechen. Zu Gast ist dann der Kölner Armenpfarrer Franz Meurer. Schönen Abend.